Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Jetzt nach dem letzten Gruppenspiel der Deutschen, aber noch nicht nach dem letzten Gruppenspiel allgemein, denn wir haben noch den Sonntag vor uns. Und Roman, du bist gerade frisch aus dem Stadion zurück mit deinen Eindrücken. Ich durfte mir das heute mal nicht von der ARD-Couch angucken, sondern von der Heimat-Couch.
Auch mal schön, hi Almut. Ja, genau. Wie war es für dich? Für mich war es halt im Stadion wie immer, würde ich sagen.
Oh, wie immer. Ich fand dieses Spiel sehr, sehr aufregend. Von daher nicht irgendwie.
Ich meinte
wie immer
nur den Ort des Geschehens. Also es ist eine andere Stadt, aber es war halt die Pressetribüne in einem Stadion.
Ja, gut. Das kann ich verstehen und ein bisschen weiter weg wegen der Tatanbahn drumherum.
Ja, das hatte so ein bisschen DFB-Pokal oder EM-Final 24 Berlin-Vibes, nur dass die Farbe der Tatanbahn andere ist.
Ja, das stimmt. Aber es war ja echt Stimmung. Aber vielleicht hast du zu Stimmung ja auch ein bisschen was aus der Schweiz zu erzählen zum Einstieg.
Ja, das ist das Gruppenfinale der Deutschen, glaube ich, kann man da als anders nehmen. Und die Schweizerinnen sind durch, sind im wahrsten Sinne des Wortes durch, nämlich durch mit den Nerven und durch im Viertelfinale, was natürlich für die gesamte EM-Stimmung gut ist. Wir waren beim Public Viewing im oder am Vidicon. Ich kenne mich in Zürich nicht gut genug aus. Beim FC Vidicon, das ist ein Fußballverein, dessen Frauenabteilung, glaube ich, nur noch von Sponsoren leben kann, wenn sie denn welche bekommen, weil die Sponsoren sonst eigentlich sagen, sie geben es nur dem Männerfußball. Und das ist eine sehr interessante Konstruktion, dieser Verein, war total spannend, super Anlage, ist auch ein großer Artikel erschienen, FC Basisdemokratie heißt, glaube ich, die Überschrift des Artikels, also dieser FC Vidicon und die Frauenfußballabteilung ist in den Medien in der Schweiz.
Jetzt muss ich auch gleich mal erstmal suchen im Internet. Ich habe davon noch nicht gelesen, tatsächlich.
Ja, es gibt hier ein nettes Magazin, Frau Müller heißt es, glaube ich, auch ein Crowdfunding-Projekt, ein Frauen-EM-Magazin. Sehr empfehlenswert, liegt hier auch überall in den Straßen. Und der FC Vidicon hat dort auch einen Artikel. Und was können die auch? Die können nicht nur irgendwie sich organisieren und was ein spannendes Projekt starten, sondern die können auch Public Viewing für jung und alt, für Kids wie Erwachsene, für Mann wie Frau, das war wirklich toll, mehrere hundert Leute da, wetterfest, nämlich drinnen von der Leinwand, hatte sehr viel Spaß gemacht und natürlich, als dann das 0-1 fiel, dieser Elfmeter, war natürlich ein bisschen eine gedämpfte Stimmung überraschenderweise, aber umso explosiver war es, als das 1-1 fällt, unter anderem eingeleitet durch den, glaube ich, drittletzten Pass von Alicia Lehmann, glaube ich, nicht zu vernachlässigen.
Der Vor-Assist sozusagen.
Ja, hat Spaß gemacht. Also die Stimmung ist super. Heute die Schwedinnen auch beim Fanmarsch, die Deutschen sich ja auch, aber da bin ich nicht zufällig reingelaufen am Weg ins Stadion, wo im Letzigrund auch echt Stimmung war, ja.
Ja, es sah auch an den Bildern echt grandios aus. Also ich habe es ja nur aus der Ferne verfolgen können, aber was über unsere Flimmerkästen lief, war sowohl von den Impressionen des Schweizer Public Viewings zum Spiel, zur Gastgebermannschaft oder auch aus dem Stadion echt ja sehr, sehr emotional und sehr mitnehmend und hat richtig Freude gemacht. Und dann auch heute deine Impression, die du mir geschickt hast vom schwedischen Fanmarsch und auch was ich gesehen habe, so vom deutschen Fanmarsch und ähnlichem, zeigt einfach richtig EM-Stimmung, was mich total freut.
Es ist so ein bisschen zwiespältig, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, in den Städten, also gerade Zürich ist natürlich eine internationale Stadt, Finanzstadt, ich sage immer die reichste, schönste, größte Stadt der Schweiz. Ich glaube, wahrscheinlich stimmen alle Attribute auch so in der Reihenfolge. Da hat man manchmal so zwischen den Spielen nicht das Gefühl, dass was ist. Ich glaube, so diese kleineren Spielorte, Sion, Thun, keine Ahnung, Bern vielleicht auch, das ist kleiner, aber in denen ich jetzt zumindest nicht war, Genf eventuell auch, vielleicht ist es da anders. In Zürich fehlt manchmal zwischen den Spielen so ein bisschen, zwischen den Spieltagen, wo hier auch Spiele stattfinden, so ein bisschen dieses Feeling. Aber wenn es dann so ist, dann ist schon auch viel los. Jetzt bei Spanien, Italien war ich auch beim Public Viewing. Da waren sehr, sehr viele spanische Fans, die sich gefreut haben. Das war an einem ganz anderen Ort in der Stadt. Also ich glaube, es ist, dadurch, dass die Schweizer weiter sind und im Viertelfinale nochmal das Ganze geballter ist, sogar noch Potenzial nach oben. Aber das ist ja ein gutes Zeichen.
ja, meistens entwickelt sich es ja immer über ein Turnier und vor allem langhangelnd an den Gastgebern. Ja, schön. Dann kommen wir doch durch deine Eindrücke vom allgemeinen Turnier mal zum spezifischen, denn wir sitzen ja auch hier, ja, weil die deutsche Mannschaft gespielt hat. Und eigentlich, ja, ich muss mir mal ein Thema überlegen und das Thema ist, was machen wir mit den Außenverteidigern oder wie stellen wir die Abwehrkette im Viertelfinale auf?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir können einen kurzen Abriss nochmal machen vom Spiel. Ich will's
unbedingt, wir sollten die Grundlage dafür erstmal legen.
Genau, also die Antwort ist, Christian Wück in der Pressekonferenz nach dem Spiel auf die Frage hin, was er denn plant. Ja, wieso habe ich denn sonst in der zweiten Halbzeit drei Verteidigerinnen, also drei zentrale Verteidigerinnen aufgestellt für eine Dreierkette, wenn ich nicht vorhätte, das vielleicht auch im Viertelfinale zu machen?
Naja, er hat es ein bisschen anders formuliert. Ja, die Frage war, ob er sich das vorstellen könnte, genau. Und ob er das deswegen probiert hat. Und dann sagt er ja, sonst hätte ich es nicht probiert.
Ja, gut,
also
dann ist
vorstellbar, es ist noch nicht entschieden. So würde ich das interpretieren.
Genau, entschieden nicht. Aber ich sage ja, er hätte es nicht gemacht, wenn es in seinen Gedanken keine Rolle gespielt hätte. Wobei man auch an der Stelle sagen kann, er hätte es ja auch auf diese zweite Halbzeit in diesem einen Spiel bezogen auch einfach so machen können. Das stimmt natürlich. Aber er hat eingeräumt, ja, das ist ein Teil meiner Überlegung und es macht ja auch Sinn, weil ich finde, jetzt sind wir beim Spiel, ich habe erhebliche Zweifel, leider, nachdem ich vor ein paar Tagen und auch in der letzten Woche noch relativ überzeugt war, habe ich Zweifel, wie sinnvoll es ist, dass Rebecca Knaack in dieser Innenverteidigung spielt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mich lange vom Gegenteil nicht überzeugen lassen, weil ich auch Fan war, vielleicht auch ein bisschen von dir angesteckt. Ja, sie ist halt Linksfuß, sie ist eine robuste Verteidigerin, spielt in der englischen Liga, aber boah, das Tempodefizit, meine Güte, und dann auch taktische teilweise Entscheidungen, gerade wie heute beim 1-1, wo sie am Ende einer Fehlerkette ist, vielleicht fangen wir damit mal an, aber natürlich dann massivst beteiligt an diesem Gegentor.
Ja, da sind wir bei der Fehlerkette. Also ich habe ja auch gesagt, ne, Rebecca Knaack braucht eigentlich jemanden neben sich, der ein bisschen Erfahrung hat. Und da sind wir halt genau bei diesem Punkt. Also Janina Minge und Rebecca Knaack hat im Großen und Ganzen funktioniert. Und jetzt, wo es halt an diese Details geht, merkt man bei beiden, dass halt Fehler auftauchen. Also Janina Minge hatte es auch schon im letzten Spiel drin, ne, dass sie einfach raustritt, wo sie überhaupt nicht draufstürzen darf. Sie hat es jetzt auch wieder in diesem Spiel. Also sie fängt vor dem 1-1 eigentlich den ersten Ball ab und weiß dann nicht so richtig, soll ich mich jetzt fallen lassen oder soll ich wieder dem Ball nachgehen? Sie entscheidet sich dann, sich fallen zu lassen und dadurch macht auch eine Rebecca Knaack irgendwie noch einen Schritt rüber, den sie überhaupt nicht rüber machen darf und gibt so das Zentrum auf und kann es dann mit ihrem Temponachteil nicht aufholen. Ja, also es
dreht
ist einfach...
Dreht sie die falsche Richtung zum Verteidigen.
Genau, es ist halt, ne, das Schlimmste ist eigentlich gar nicht die Drehung. Das Schlimmste ist wirklich, dass sie noch, obwohl Aslani die Möglichkeit hat, den Ball zu Blackstenius reinzuspielen, noch einen Schritt rüber auf die rechte Abwehrseite macht und dadurch ist sie dann komplett raus. Und dieser Meter fehlt ihr nachher, um zu blocken. Und sie hätte halt schon anstatt den Meter rüber sogar noch zwei Schritte weiter nach links machen können, dann wäre das Ding überhaupt nicht gefährlich geworden, auch nicht mit dem Tempo. Und das ist halt das Problem. Also wenn du Tempodefizite hast, musst du taktisch richtig, richtig sauber spielen.
Gab es mal noch so einen deutschen Innenverteidiger, der sich zwar immer gewehrt hat gegen Tempodefizite, aber wo gar, glaube ich, auch Hermann Gerland, der ja auch immer wieder gesagt hat, ja, der Schnellste ist ja Mats Hummels nicht. Aber da hat schon immer sehr viel dann anderes gestimmt.
Du, mir fällt auch also jemand von der weiblichen Seite an, der Babette Peter, wurde da auch oft, vor allem zum Ende hin ihrer Zeit auch in der Nationalmannschaft, kritisiert, dass sie nicht schnell genug ist. Und für mich hat sie halt taktisch immer so klug gespielt, dass dieses Tempo gar nicht ausschlaggebend war. Denn auch Nina Fischer, also es waren beide meine Innenverteidigerinnen beim VfL Wolfsburg, auch die war nicht immer die schnellste. Aber mit den beiden habe ich mal in einer Saison nur 4 Gegentore gekriegt. Und das lag daran, dass sie einfach taktisch richtig, richtig gut waren und wussten, was sie zu tun haben und wie die Abstände sein müssen. Tja, aber das ist das Problem. In dieser Feinabstimmung haben wir allgemein in der Kette so ein bisschen die Probleme. Also nicht umsonst war auch schon die Konteranfälligkeit gegen Polen und Dänemark, wo wir gedacht haben, naja, die Defensive steht halt noch nicht so ganz. Es gab auch viel Glück. Und diesmal war es ja auch so, also Christian Wück hat auch in der Pressekonferenz gesagt, naja, Schweden macht mit der ersten Chance das Tor. Sag ich, nein, machen die Schwedinnen nicht. Denn in der dritten Minute hätte Aslani da schon das 1-0 für Schweden machen können. Da steht sie auch schon relativ frei, 10 Meter vorm Tor und schießt am langen Pfosten vorbei. Ja, also mir hat grundsätzlich als neutraler Zuschauer gefallen, dass dieses Spiel mit Volltempo losgelegt
hat.
Das war
auch im
offensiven Bereich.
So, ja, das war im Stadion auch eindrücklich. Und
das war Wahnsinn. Also eigentlich das, was sie sich vorgenommen haben, ein bisschen mehr Mut und mehr Selbstbewusstsein auf den Platz zu bringen, haben sie hinbekommen. Es hat halt dann nur wieder daran gehapert, dass in der Defensive Abstimmungsprobleme waren, und das war beim 1-1 und das war dann nachher auch beim 2-1, denn du hast sowohl mit Bühl als auch mit Linda irgendwie die Möglichkeit, das Ding noch zu bereinigen, und dann klar kommt auch noch das Pech dazu, ne, dass Linda dann Holmberg so anschießt, dass er auch noch über Berger ins Tor geht.
Eine Frage noch zum 1-1, Torwartdiskussion. Was genau macht Ann-Kathrin Berger da? Also die winkt ja quasi den Ball ins Tor, weil sie auf dem falschen Fuß stand, ob sie den halten kann
genau,
oder
sie
nicht.
Sie entschuldigt sich,
ja,
würde ich sagen. Sie entschuldigt sich einfach, weil sie nicht in der Balance steht. Sie hat auf die andere Ecke spekuliert, weil sie, glaube ich, auch dachte, dass Rebecca Knaack mit ihrer Grätsche noch die lange Ecke zumacht. Und dann ist es halt so ein Antizipieren und da konnte sie dann nicht mehr raus. Also man hat gemerkt, dass ihr Gleichgewicht nicht da ist und sie auf die kurze Ecke geht. Und dann hat sie keine Reaktion mehr gezeigt und hat sich nachher entschuldigt, dass es die falsche, also so würde ich es interpretieren, halt einfach die falsche Entscheidung war. Es ist sowieso fraglich, ob sie hinkommt oder nicht, aber sie muss zumindest versuchen, und sie hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, anders zu agieren. Sie hätte auch noch raufschieben können, also hätte auch ohne Rebecca Knaack Druck machen können. Ja, aber so ist es dann, ne?
Ein bisschen wackelig war sie schon irgendwie auch, da gab es auch mal diesen einen Fehlpass. Ich will das aber nicht überstrapazieren.
Ein Fehlpass, zwei. Es gab den einen auf Aslani, wo sie halt zu weit in Lauf spielen wollte. Und dann gab es ja auch noch die Situation, wo der Ball so halb geblockt wird und auch wieder der Ball bei Aslani landet.
Den Block meinte ich, also das war jetzt auch so ein Dribbling dann auch nochmal so einer Situation raus. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren. War am Ende eine Fehlerkette beim 1-1, kam dann noch erschwerend hinzu, dass dann auch da noch was nicht passte, ob die den jetzt hält oder nicht, sagen wir dahingestellt. Ja, aber das war jetzt nochmal.
Ja, aber es war dann eine Verunsicherung. Also nach dem 2-1 war einfach eine Verunsicherung da. Also bis zur 20. Minute, selbst wenn du das Gegentor frisst, fand ich es noch ganz ordentlich, weil auch in der 18. Minute hast du nochmal eine Chance, wo Bühl links durchkommt und Falk dann hält. Aber dann nach dem 2-1, dann kommt zum einen ne Fehlpass Berger, dann kommt wieder ein schlechtes Abwehrverhalten, wodurch überhaupt der Elfmeter entsteht. Da können wir uns auch, klar, Carlotta Wamsa, rote Karte, aber wir können auch vorher uns unterhalten, wie die sich in der Box verhalten und wie auch dieser tiefen Pass überhaupt erst passieren kann. Also das sind ähnliche Fehler, wie sie beim 1-1 und 2-1 gewesen sind. Das ist halt ein ziemliches Muster, dass die deutsche Defensive Probleme hatte. Ja, und wenn du dann jemand weniger bist und 3-1 zurück, da geht nichts mehr.
Deswegen wundert mich das aber auch so, dass das immer so, gerade Janina Minge, die mir so ein bisschen zu patzig und trotzig immer war, mehrfach auf Nachfrage immer, ja, okay, zu null, aber man muss das auch mal ein bisschen hinterfragen. Zu null heißt ja nicht gleich, dass das dann ein gutes Spiel war. Also ich meine jetzt Holland, Österreich und Polen. Und dann war sie immer so ein bisschen, ja, nee, was reden wir da überhaupt noch drüber? Naja, jetzt haben wir es gesehen. Auch schon gegen Dänemark und jetzt natürlich erschwerend. Aber ich meine, 3 Gegentore kriegst du, den Elfmeter mal mitgenommen, 3 Gegentore kriegst du 11 gegen 11. Weil beim Elfmeter ist egal, wie viele Spieler auf dem Feld stehen. Das Tor, das fällt, weil es einen Elfmeter gibt, weil es vorher so viele Fehler gibt. Wenn Carlotta Wamsa die Zeit anhalten könnte, hätte sie wahrscheinlich die Zeit angehalten, hätte ihre Hand runtergenommen, hätte versucht, zum Kopf zu lösen oder im Zweifel reinzulassen, um lieber 1-3, 11 gegen 11 als 1-3, 10 gegen 11 zu haben. Aber es sind so viele Fehler, und dann ist es aber genau die Frage, jetzt kommen wahrscheinlich die Französinnen, gehe ich jetzt mal stark von aus, als nächster Gegner.
Wir können ja nochmal erstmal über das 4-1 sprechen, weil du ja auch gesagt hast, in der zweiten Halbzeit stand die Defensive besser. Wenn wir jetzt
ja,
das 4-1 angucken, wo ja theoretisch schon auf auf Fünferkette beziehungsweise Dreier und dann mit 2 Schienenspielern gespielt wurde, da sind ja trotz dessen ähnliche Fehler. Also du hast auch da die Boxbesetzung nicht hingekriegt und auch den Flankenlauf nicht abgewehrt bekommen. Also es ist die Frage, wie viel besser es wirklich mit den 5 waren, oder hat Schweden einfach auch einen Gang zurückgeschaltet, gesagt, naja gut, wir sind halt auch mit 3 Toren erstmal zufrieden und wenn wir noch ein 4. machen, ist es fein, aber das, was die Deutschen nach vorne machen, ist jetzt auch nicht übermäßig gefährlich.
Ja, nee, war dann irgendwie auch klar, ja, ist nicht mehr so viel passiert, das stimmt, in Teilen vielleicht auch wegen der schwedischen, ja, Bemühungen, die sie so ein bisschen zurückgeschraubt haben. Ich finde, es war schon irgendwie ein bisschen es wirkte schon ein bisschen gefestigter. Also Rebecca Knack hat auch einfach einen schlechten Tag. Sie geht dann auch bei dem 1-3, wie gesagt, vom Elfmeter in die Grätsche, statt vielleicht oben zu bleiben. Das war dann nicht volles Risiko. Das sind dann Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, mich stört so ein bisschen diese fehlende Selbstkritik jetzt auch nach dem Spiel. Auch bei Christian Wirk, der dann immer sagt, ja, wir sind jetzt schon irgendwie am Boden, aber jetzt komm mal, geht's halt weiter. Und dann sind wir bei deiner Kernfrage, nämlich was macht Hoffnung mit Blick auf dieses Spiel gegen Frankreich? Ist es dann was man vielleicht wirklich im taktischen Bereich umstellen muss, nämlich jetzt auf Dreier respektive Fünferkette, wie es so schön heißt. Mit wahrscheinlich dann Kathi Henrich statt Rebecca Knack, ich weiß es nicht.
Ja, das ist halt eine sehr, sehr gute Frage. Man könnte ja auch mit Kathi Henrich dann in einer Viererkette spielen, dass man sie halt Janina Minge an die Seite stellt und Kathi Henrich da ein bisschen mehr Erfahrung aus den letzten Jahren mitbringt. Und du hättest ja trotzdessen immer noch die Möglichkeit, auch mit zwei Außenverteidigern zu spielen. Du hast immer noch eine Sarah Linder, du hast auch eine Franzi Kett. Das heißt, Linder könnte auch auf rechts spielen. Du hast genauso auch eine Option mit Sophia Kleinherne, die außen spielen kann. Es ist ja nur die Frage, worüber ich auch nachgedacht habe, wenn du jetzt Dreier zu Fünferkette machst und du würdest auch Brandt und Bühl weiterhin als Schienenspielerin haben, beraubst du ihnen nicht teilweise sogar die offensive Stärke, weil sie sehr, sehr weite Wege machen müssen, dann fehlt vielleicht die Explosivität nach vorne und auch diese Umschaltmomente und die beiden, die bemühen sich ungemein, aber haben sie dann wirklich da ihre defensive Stärke, um vielleicht auch gegen Baltimore, gegen Cascarino oder wer auch immer kommen mag, die dann aufzuhalten? Oder ist es nicht besser, wirklich Außenverteidiger zu haben, die da gelernt sind und die ja vielleicht auch gewohnter sind, irgendwie in einer Viererkette zu spielen?
Das sind alles Fragen, die Christian wirklich in den nächsten 5 Tagen, 6 Tagen beantworten würde. Ich glaube, der Plan ist, wenn wir dann mal wieder hörbar sind, am Sonntag jetzt sozusagen Regenerationstraining auch offen für teilweise Fangruppen, da wird es nochmal ein bisschen Regeneration gehen. Am Montag ist meines Wissens komplett frei, also Christian Wirk hat es auch schon angedeutet. Dann muss er dann quasi in den Tagen danach, jetzt ist ja eine lange Pause bis kommenden Samstag, das steht ja auf jeden Fall fest, kommende Samstag wieder Zürich, Viertelfinale, Deutschland gegen vermeintlich Frankreich, vielleicht aber auch England, aber ich...
Vielleicht sogar auch noch Holland oder so.
Ich lege mich jetzt hier fest, Frankreich wird möglich. Mindestens einen Punkt holen und mit erster Sau Punkt aus, das Spiel gegen Frankreich, wir gleich Deutschland, ein bisschen aufpassen hier, also deutsches Spiel gegen Frankreich, am Samstag in Zürich und mir fehlt die Fantasie, dass dieses Spiel also zugunsten von Deutschland ausgeht. Ob die jetzt mit Dreierkette spielen, Viererkette, Fünferkette, weiß ich nicht. Also diese Leistungen in den ersten beiden Spielen waren insoweit positiv, dass sie gewonnen wurden. Die waren insoweit positiv, dass man das Dänemark-Spiel nach der Gewinnverletzung, nach diesen Rückschlägen innerhalb des Spiels gewonnen hat. Und gegen Schweden, wie du schon sagst, ja, die schwedische Offensive, das hast du schon angesprochen beim letzten Mal. Das ist jetzt nochmal eine andere Hausnummer. Das ist eine der Top-Mannschaften des Turniers. Auch das ist kein Geheimnis. Und natürlich darfst du nach dem Platzverweis auch mal dann noch eins schlucken und dann steht es halt 1-4. Aber die Fehler, die du angesprochen hast und die du auch nochmal analysiert hast und die wir auf die ein oder anderen Abläufe und auf die eine oder andere Spielerin und die Qualität einer oder anderen Spielerin oder ja Verhalten in der Kette zurückgeführt haben, das ist in Summe wahrscheinlich nicht gut genug.
Ja, und da ist dann auch die Frage, ist es halt Tagesform, weil grundsätzlich haben diese Spielerinnen ja auch in ihren Ligen schon gezeigt, dass sie es können. Also eine Rebecca Knack ist bei Man City echt angesehen. Eine Janina Minge hat in Wolfsburg einen super Job gemacht, ne? Und auch die Außenverteidigerin, also eine Carlotta Wamser hat bis zu ihrer roten Karte das gut gemacht. Also man kann natürlich bei der Situation der roten Karte diskutieren, ob sie sich da auf die Linie fallen lassen muss, ob sie sich vielleicht auch besser zuordnen, wie auch immer. Das ist Philosophiefrage, aber auch eine Sarah Linder hat es in der Saison gut gemacht und dann ist es vielleicht jetzt mal dieses Ausfallspiel gewesen. Kann aber auch sein, dass sie sich im nächsten Spiel dann wirklich da wieder reinbeißen. Also es ist so eine Feinabstimmung und das Potenzial an sich oder die Qualität wäre da. Es ist nur die Frage, kriegen sie es abgerufen, weil sie jetzt in der Nationalmannschaft, wenn man auch die letzten Spiele betrachtet, es war halt wieder ein Auf und Ab. Also gegen Österreich waren auch Fehler drin, schon vor der EM. Man hat gegen Polen, gegen Dänemark immer mal Situationen gehabt, wo man gedacht hat, uff, jetzt haben wir vielleicht nochmal Glück gehabt. Und gegen Schweden wurde es jetzt das erste Mal bestraft, weil auch die Qualität in der Offensive bei denen da war. Auf der anderen Seite hat man halt auch gesehen, dass man offensiv mehr Möglichkeiten hatte, weil Schweden mitgespielt hat. Dadurch waren auch mal Räume ein bisschen hinter der Kette. Es war möglich, die Seiten zu wechseln, weil da nicht 5, 6 Leute nur darauf bedacht waren, das zu verhindern, sondern die sind auch mit verschoben. Die wollten auch offensiv agieren. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wer denn dann kommt. England, Frankreich, Holland, weil es ist ungefähr so ein Kaliber wie Schweden. Und da wird auch ein bisschen das Spielglück mitentscheiden. Also ich schreibe es noch nicht ganz ab. Nach dem Eindruck heute und auch sehr frisch denke ich, oh, das wird absolut schwer, so wie du es auch formuliert hast. Auf der anderen Seite, wenn die sich zusammenreißen und wenn vielleicht auch das erste Spielglück auf Seiten der Deutschen ist, kann es trotzdem was werden. Aber es wird dann, würde dann ja nicht einfacher werden gegen Spanien, sagen
wir mal. Das wäre der Rausschmeißer an der Stelle sozusagen, ehe wir uns in ein paar Tagen wiederhören, nämlich dass jetzt eben die Turnierseite die spanische Seite ist. Nachdem ich die Spanierinnen jetzt nochmal ganz genau mir angeguckt habe in dem letzten Gruppenspiel, ich habe es dir dann auch nochmal geschrieben, es ist ein No-Brainer, was die für einen Ball spielen. Das ist nun mal spanischer Fußball und ob da jetzt die Männer oder die Frauen spielen, man sieht's. Also wenn die ein spanisches Trikot anhaben, sieht man es eh, aber wenn sie keins anhätten, also jetzt nicht gar keins, sondern ein weißes.
Ein nicht farblich erkennbares
dann
Trikot.
Dann würde ich sagen, boah, ich glaube, da spielen gerade die Spanier, / Spanierinnen. So. Deswegen der Rausschmeißer heute ist quasi unsere Prognose, es wird schwer, aber wir haben viel zurückgeguckt aufs Spiel. Hot Takes, kann ich nur sagen, Deutschland durch 2 Joker-Tore gewinnen, die haben gar nicht gewonnen. Dein Hot Take war ja, England fliegt raus.
Fliegt raus,
das war genau. Dann nach dem
das
zweiten Gruppenspiel.
Das kann noch passieren, da müssen wir jetzt noch abwarten.
Unwahrscheinlich, aber es kann noch passieren. Und dann kündigen wir noch was an, oder? Weil wir sind ja in der Woche auch da.
Ja, wir müssen ja erstmal sagen, wir lösen den Hot Take ja nicht auf, weil wir es nicht können. Aber wir sind rechtzeitig nochmal vor den Viertelfinals mit einer Folge zurück. Und deswegen machen wir dann erst neue Hot Takes, weil ja meiner noch gültig ist.
Und dann machen wir den Podcast auch nicht alleine. Mal wieder nicht.
Ja, das stimmt. Diesmal hast du jemanden organisiert, den ich auch gut kenne.
Das ist so viel Überraschung, das entgegen unserer Podcast-Philosophie, dass du Themen vorschlägst und mich überraschst, habe ich jetzt, überraschen wir mal die Hörerinnen und Hörer zum einen und habe ich jetzt einfach mal jemanden im Schlepptau, den du aber wie gesagt kennst. Hm. Und ich freue mich jetzt schon auf die Anekdote von euch beiden, weil die kenne ich jetzt schon.
Aber du hast sie bis jetzt nur aus meiner Seite
gehört,
genau. Ne?
Und dann werden wir überprüfen, ob das so sich zugetragen hat. Oder
ob die Person sich noch daran erinnern kann.
Wie bei X-Faktor, ob sich die Redaktion da hat was einfallen lassen. Kennst du es noch, X-Faktor? Das war eine wundervolle Serie. Ja, und demnach, Hottex gibt es jetzt keine neuen. Wir lösen deinen noch nicht auf und hören uns dann rechtzeitig vor den Viertelfinalspielen wieder. Punkt.
Punkt. Okay, Punkt, ja. Und jetzt gehen wir schlafen irgendwie mal so.
Und ihr seid hoffentlich hellwach, wenn ihr uns zuhört. Vielen Dank, Almut, für die
Richtig.
Analyse und wir hören uns kommende Woche.
Und ich sage herzlichen Dank für deine Eindrücke aus der Schweiz. Ich freue mich auf, ja, wenn es rauskommt, ist es dann ja
Sonntag.
Dienstag, Mittwoch. Nein,
kommende
also
Woche,
unsere nächste.
Ja.
Genau, auf unseren nächsten. Also, euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Gruppenfinale in der Gruppe D.
Und damit ihr nichts verpasst, am besten hier auf die Glocke oder auf irgendeinen Reminder eurer Wahl, das direkt abonnieren, damit ihr auch wisst, wenn ihr während der EM was Neues hören wollt.
Wow, ich glaube, das ist das erste Mal seit 45 Folgen, dass wir das ankündigen.
Ja, aber jetzt ist es ja, wir sind ja unregelmäßig unterwegs. In diesem Sinne, bis zum nächsten
das
Mal.
Stimmt. Alles klar. Gute Zeit. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.